Alternative Fakten, das waren ja welche eben. Man könnte fast meinen, Christoph müsste noch auf Autoverkäufer umlernen. Mit solchen alternativen Fakten haben wir möglicherweise alle schon zu tun gehabt oder aus nächster Nähe davon gehört. Dass Tachostände zurückgedreht werden, weil das den Preis hebt des Autos und so weiter. Das Verrückte ist ja, man kann das gar nicht unbedingt nachprüfen. Die wenigsten jedenfalls. Vielleicht trifft es ja an der Stelle mehr die Frauen, mich zum Beispiel aber genauso, wenn es um den Autokauf geht. Bei anderen Dingen kann es auch mal andersrum sein. Auch bei sonstigen Informationen, die wir so sammeln, wenn wir mal genau nachdenken, was wir eigentlich so alles glauben. Jeder von uns weiß, dass man alle Medien kritisch konsumieren muss. Man weiß nicht, ob das, was in der Zeitung steht, richtig ist. Oder das, was man im Fernsehen gesehen hat. Die Bilder sind oft noch schlimmer, weil man damit so schnell einen Eindruck erzeugen kann, der wie Wahrheit wirkt. Dabei weiß man gar nicht, wann und wie und unter welchen Umständen das Bild aufgenommen wurde oder der Film gedreht wurde, was da zusammengeschnitten worden ist und aus dem Zusammenhang gerissen, weiß man doch gar nicht. Aber, ihr alle kennt den Satz, ich habe neulich gelesen. Ja, damit stimmt's ja auch. Da hat man ja auch gelesen. Ich gebe auch das selber manchmal. Ich gebe eigentlich auch gerne die Quelle an, aber auch da können wir nicht unbedingt objektiv prüfen. Verrückt. Und nun kommt auch noch dieser Begriff auf, alternative Fakten. Er stammt tatsächlich, soweit ich das herausfinden konnte, ja, Angaben ohne Gewähr, aus Donald Trumps Buch The Art of the Deal, die Kunst des Geschäfts. Ja, hier spricht er von Truthful Hyperbole, wahrheitsgemäßer Übertreibung. Das sei eine unschuldige Form der Übertreibung. Allerdings sehr wirksam für die Werbung. Den Eindruck bekommt man ja auch bei manchen Informationen, die dann aus seinem Lager so verbreitet werden. Es wird in dem Buch so geschildert, die Leute wollen glauben, dass etwas das Größte, Gewaltigste und Spektakulärste ist. Der Ghostwriter des Buchs, Tony Schwartz, sagte, er habe den Ausdruck geprägt, also alternative Fakten. Und Trump soll ihn sehr lieben. Nun hat seine Beraterin Kellyanne Conway ihn in einer Fernsehsendung salonfähig gemacht. Daher kennen wir ihn überhaupt. Wir haben ja nicht das Buch gelesen. Aber wir haben davon gehört, dass gestritten wurde darüber, ob jetzt die Amtseinführung von Donald Trump eigentlich ein Glücksfall ist für die Welt oder nicht, oder für Amerika. Ja, und da wird natürlich auch gerne so, da mal, Mensch, haben ja auch gar nicht so viele Leute dabei gewohnt, dieser Amtseinführung, schien also das Interesse nicht so groß zu sein. Vielleicht sitzt der Stachel ja auch so tief, dass ja eigentlich genau genommen nicht mal unbedingt die Mehrheit der Amerikaner ihn zum Präsidenten gewählt hat. Aber das ist alles schon wieder etwas, was wir gar nicht nachprüfen können. Jedenfalls hatte sein Sprecher dann ja sich dagegen ausgesprochen, dass man Trump jetzt so schlecht redet und so runterspielt. Und diese Zeremonie soll das größte Publikum angezogen haben, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt. Wörtlich. Naja, alle verfügbaren Daten widersprechen denen. Ich könnte jetzt ein Bild zeigen, habe ich aber darauf verzichtet, weil, ja, wie gesagt, die Bilder, weiß man gar nicht, wann ist das aufgenommen. Ja, bei dem einen Bild, Amtseinführung von Obama, alles voll Menschen. Bei dem anderen Bild, lauter weißer Untergrund, der extra dafür verwendet worden ist. Aber schon bei der vorigen Amtseinführung von Barack Obama auch schon. Allerdings kaum Menschen drauf. Also im Vergleich zu dem Bild von der Einführung von Obama. Nur wann wurde das Bild aufgenommen? Für mich beweist das noch gar nichts. Insofern könnte man fast denken, auch ja, da hat der Spicer ja noch recht. Man macht natürlich jetzt andere Dinge noch. Man prüft noch zum Beispiel, wie viel Passagiere, Fahrgäste der Nahverkehrsbetrieb von Washington gerade zu der Zeit so hatte, um 11 Uhr, waren bei Trump nur 193.000 Fahrgäste, bei Obama waren es 513.000. Haben sich also viel mehr Leute bewegt, gerade zu dem Zeitpunkt. Naja, wir werden es nicht mehr erhellen können. Jedenfalls hat dann Kellyanne Conway ihren Regierungssprecher verteidigen wollen. Sie wurde nämlich gefragt, wie es denn sein könnte, an einer Politik-Talkshow, wie es denn sein könne, dass Sean Spicer, also der Präsidentensprecher, widerlegbar falsche Behauptungen weitergibt. Conway darauf, Chuck, also zu Chuck Todd, der das moderiert hat, Chuck, seien Sie nicht so übertrieben dramatisch. Sie sagen, es wäre eine falsche Behauptung und unser Pressesprecher Sean Spicer präsentierte dazu alternative Fakten. Daher kommt dieser Ausdruck. Chuck Todd soll entgegnet haben, alternative Fakten sind keine Fakten, das sind Unwahrheiten. Aber na gut. Wenn nicht das Team von Donald Trump auch inzwischen durch andere Meldungen aufgefallen wäre, die tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen, wovon irgendwelchen Massakern die Rede ist, die gar nicht stattgefunden haben. Ja, wird noch gesagt, ja, davon wurde nur nicht berichtet. Nee, schreibt eine Zeitung, die Times meine ich oder was, wurde nicht davon berichtet, weil es das nicht gegeben hat. Ganz einfach. Denn es handelte sich da bloß um die Verhaftung von zwei Irakern, die im Zusammenhang mit ISIS gestellt werden. Sie hat das dann auch wieder revidiert, meinte ja, das sei dann alles kein so großer Unterschied. Aber man hat Meinung gemacht mit dieser Information. Sie ist erstmal gesickert und wir wissen das nicht nur von Gerüchten, von Informationen überhaupt, vor allem von falschen Informationen. Die erste Information wird von vielen gehört. Das zu revidieren ist eine schwierige Angelegenheit und erreicht nie den Personenkreis, der die erste Information schon gehört hat. So kann man mit Fakten umgehen. Ob das nun in Amerika Mode wird, was das über den Präsidenten und sein Team aussagt, ich erlaube mir kein abschließendes Urteil, weil ich sage, da leben wir auch nur von dem, was uns zugetragen wird. Aber der Begriff macht die Runde. Zumal ja Falschnachrichten, sogenannte Fake News, auch von anderen Stellen in die Welt gesetzt werden und mittlerweile ja sogar schon Wahlen mitentscheiden sollen, wie auch immer man das prüfen will. Facebook hat sich deshalb jetzt mit einer Organisation zusammengetan, mit Corrective, die dafür sorgen soll, mit der journalistischen Plattform ist das, die dafür sorgen soll, Falschmeldungen zu entlarven und dann auf Facebook auch als solche zu markieren. Tja, nun wird es auch wieder interessant. Denn wer entscheidet nun darüber, ob etwas wahr oder falsch ist? Renate Künast möchte jetzt gerichtlich vorgehen dagegen, dass man ihr vorgeworfen hat, sie hätte einen Vergewaltiger von einer Freiburger Studentin öffentlichen Schutz genommen. Da wurde ein Zitat kolportiert, das sie nie gesagt hat. Das mag ja noch relativ deutlich sein. Man wird ja noch irgendwelche Aufzeichnungen finden können von irgendwelchen Interviews, von irgendwelchen Sendungen oder was, wo etwas gefallen sein könnte, woher die Zeitung das überhaupt nur haben können. Bei vielen anderen Dingen ist es vielleicht nicht so einfach und vor allem, wer entscheidet dann darüber, ob eine Nachricht wirklich falsch ist oder ob sie dem, der darüber gerade zu entscheiden hat, nur nicht passt. Das ist ja das Verrückte, dass wir ja mit Informationen steuern können. Man muss ja, um eine Gewaltherrschaft auszuüben, ein totalitäres Regime, gar keine Gewalt anwenden unbedingt. Also natürlich passiert das meistens auch, aber das muss man gar nicht. Vielfach reicht, vor allem heutzutage, denke ich, ist das noch schlimmer, weil Informationen sich so schnell verbreiten, vielfach reichen Informationen, die man bewusst, wahr oder falsch, wie auch immer, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem gewissen Ort, einfach mal abgibt. Insofern riecht es dann auch sogar nach Zensur hier. In Österreich, also auch im deutschsprachigen Raum, gibt es inzwischen zum Beispiel den Verein Mimikama, die auf ihrer Internetseite Meldungen unter die Lupe nimmt und den Wahrheitsgehalt dieser Meldungen prüft. Es ist eben tatsächlich nicht egal, ob für die Verbreitung von Nachrichten gewisse Kriterien gelten, wie im Journalismus oftmals noch üblich, oder nicht. Denn es geht ja nicht immer um solche Informationen, die uns nicht besonders angehen, wie die, oder so um Vermutungen, wie die der Plattenfirma Decca Records. 1962 spielte dort eine Newcomer-Band vor. Der Analyst Dick Rowe sagte dann, uns gefällt der Sound nicht und Gitarrenmusik ist ohnehin nicht gefragt. Ja, er wird sich vermutlich in den Hintern gebissen haben, als die Beatles groß rauskamen dann. Aber das sind Informationen, mit denen haben wir, außer dass wir die Musik hören oder nicht hören, ja nicht so viel zu tun. Es können für unser Leben wesentlich bedeutendere Informationen auftauchen und bestehen. Was wir zum Beispiel über das Geschehen in unserer Welt erfahren und wie wir es deuten, entscheidet auch über unser Leben. Und jede Berichterstattung hat immer schon den Hang einer Interpretation. Bei gewissen Kriterien, die man anwenden kann, kann man das möglichst raushalten, möglichst. Aber schon, dass man berichtet, ist eine Deutung. Dass man das für berichtenswert hält überhaupt. Und was man für berichtenswert hält, wonach trifft man diese Entscheidung? Deshalb sind wir zu Recht skeptisch. Vielleicht manchmal gar nicht skeptisch genug, sage ich jetzt mal. Denn viele Menschen in Deutschland vertrauen den Medien immer noch. Es steigt zwar auch die Zahl, die ihnen gar nicht mehr vertrauen, aber so dieses Mittel sinkt nach der letzten Umfrage, dass man da so nicht so recht weiß und mal ja, mal nicht. Es wird extremer, die Beurteilung. Außerdem setzt sich mittlerweile das Lebensgefühl durch, dass es gar keine Wahrheit mehr gibt. Moment, könnte man sagen, Lebensgefühl, dass es keine Wahrheit gibt? Was hat denn das mit Gefühl zu tun? Naja, zum Wort des Jahres 2016 hat die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort postfaktisch gewählt. Postfaktisch. Kommt aus dem amerikanisch-englischen Post-Truth, verweist darauf, dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen, also um Gefühle geht und nicht so sehr um Fakten. Immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren oder sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren. So heißt es in der Erklärung. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt im postfaktischen Zeitalter zum Erfolg. Und man muss ja nicht so tun, als ob uns das alles völlig kalt ließe. Als ob wir nicht etwa in unserer Zeit leben würden. Interessant, dass nun ausgerechnet dieser Begriff alternative Fakten so auftaucht und in aller Munde ist gerade, passt ja ausgezeichnet dazu. Nun gibt es einen indischen Philosophen, Vishal Mangalwadi, der sich viel mit der Wirkung der Bibel auf die westliche Kultur beschäftigt hat, als Inder. Denn er sagt, vieles, was aus der Bibel uns entgegenkam im Westen, hat dafür gesorgt, dass Demokratie entstanden ist. Ist die Grundlage dafür zum Beispiel die Suche nach der Wahrheit. Nach etwas, was man tatsächlich ernst nehmen kann, weil es ein Faktum ist. Und danach etwas aussortieren zu können, weil man sagen kann, darauf kann man sein Leben nicht bauen oder seine Gesellschaft. Weil es einfach nicht stimmt. Und nun sagt er, wir im Westen entfernen uns von der Suche nach Wahrheit. Wir fragen danach gar nicht mehr. Auch an Universitäten, wo man eigentlich das mal als Grundtenor hatte. Wir suchen nach der Wahrheit. Ja, nur mal so als Idee wenigstens, dass man sie oft nicht abschließend finden konnte und man immer relativieren muss und so ist ja mal auf der anderen Seite zu sehen. Aber wir suchen heute oft gar nicht mehr nach der Wahrheit. Man tut so, meint er, als gäbe es die Wahrheit nicht. Jeder, der behauptet, es gäbe eine Wahrheit oder etwa erkenne sie, gilt als Fundamentalist, was sofort ein Feindwort ist. Und Mangalwadi hält diese Einstellung für die größte Bedrohung der christlich geprägten Zivilisation. Das ist schon spannend, finde ich. Da werden plötzlich Informationen oder der Umgang mit Informationen wird plötzlich für uns zu einem Kriterium, das unser Leben angeht. Mangalwadi sagt sogar, der Islam ist nicht euer Problem. Ihr habt die Wahrheit verloren, deshalb werdet ihr die Freiheit verlieren. Und jetzt bekommt unser Thema eine viel tiefere Bedeutung. Wenn es um Informationen geht, die wir irgendwo in Medien oder von Präsidentensprechern bekommen, kann man ja noch Kriterien anwenden. Der vorhin genannte Verein Mimikama empfiehlt zum Beispiel, dass man danach fragt, gibt sich der Autor des Textes zu erkennen? Dann kann man sich auch mal mit seinen Absichten beschäftigen, weil man überhaupt weiß, wer es ist. Nennt der Beitrag Quellen für die Informationen, die er weitergibt? Wer steckt hinter einer Webseite? Eine seriöse Webseite hat ein Impressum, wo man das rausfinden kann. Wenn sie das nicht hat, ist das erstmal fragwürdig. Man kann zum Beispiel auf der Seite denix.de jeden Anbieter einer Webseite mit der Endung .de herausbekommen. Auf whois.com auch jede andere Web, bei jeder anderen Webseite. Als vierte Frage stellt Mimikama, berichten noch andere Medien über das Thema? Das gibt natürlich so eine gewisse Vergleichbarkeit dann. Oder als fünftes, von wann ist die Meldung? Manche Meldungen sind Jahre alt, aber die Sachlage hat sich vielleicht inzwischen verändert. Sechstens, und das ist das, was ich vorhin schon meinte, stehen Bilder im richtigen Kontext? Ja, es werden oft bei Beiträgen Bilder verwendet, die von einem ganz anderen Geschehen gemacht worden sind und sollen dann dafür gelten. Denn man braucht heute für einen Beitrag einfach ein Bild. Und wenn man keins hat, nimmt man sich halt irgendwo eins. Und als siebte Frage, sind im Text Wertungen und Beurteilungen enthalten und werden sie auch als solche bezeichnet? In Kommentaren rechnet man damit. Das ist schließlich die Rubrik Kommentar. Auch in anderen Beiträgen müsste das gekennzeichnet sein, meinen die. Das sind Hilfen, wenn es um Nachrichten geht. Wo aber bekommen wir die Informationen her, mit denen wir unsere Nachrichten überhaupt einordnen können? Mit denen wir unsere Welt verstehen können, den Horizont, in dem unser Leben stattfindet? Die Grundlage, auf der unser Leben stattfindet. Wo bekommen wir die Wertvorstellungen her, zuverlässige, die wirklich das Leben gelingen lassen, mit denen wir täglich umgehen? Es möge keiner sagen, ich habe keine Werte. Natürlich hat jeder Werte. Jeder entscheidet nach gewissen Kriterien, so mache ich Dinge, so mache ich sie nicht, so bin ich zu Menschen, so bin ich nicht. Das verfolge ich in meinem Leben, das verfolge ich nicht. Aber wo bekommen wir die Informationen dafür her, das angemessen entscheiden zu können? Wir feiern nun in diesem Jahr das 500-jährige Reformationsjubiläum. Das wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben, auch wenn man sich nicht viel für die Kirche interessiert. Martin Luther hat ja interessanterweise, man vermute das zunächst gar nicht, aber eine ähnliche Auseinandersetzung mit Fakten gehabt. Zu seiner Zeit war es eben die Kirche, die für die Menschen entschieden hat, diese Informationen kommen an die Bevölkerung und jene nicht. Und die auch entschieden hat, das hier ist wahr und das ist falsch. Stimmt so nicht. Das hat einfach mal die Kirche entschieden. Und wir stehen hier auch vor einer dunklen Seite der Kirchengeschichte, weil das am Ende auch dann sogar mit Gewalt zu tun hatte vielfach. Und wo keine Gewalt war, dann wenigstens mit dem, was ich vorher nannte, mit der Steuerung von ganzen Völkern durch Information. Wie viel Leid ist durch Menschen, die sich Christen nannten, in unsere Welt gekommen? Ob nun körperliches oder in anderer Form. Und Luther hatte das entlarvt, warum diese Erscheinungen eigentlich so auftraten, an denen Gott kein Interesse hatte. Er führte das darauf zurück, dass der Mensch selber und allen voran leider in seiner Zeit die Kirche sich selbst zur Institution gemacht hat, die darüber zu entscheiden hat, was wo gesagt wird und was wie gesagt wird, was wahr sein soll und was falsch sein soll, was Bedeutung haben soll und was nicht und wie man mit denen umgeht, die das anders sehen. Das ist verrückt. Damit sind wir genau bei dem, was wir heute so befürchten, dass man damit diese Steuerung vornimmt. Immer dann kommt das Leid in die Welt, wenn der Mensch Informationen, ob sie nun stimmen oder nicht, dazu nutzt, sich selbst gegen andere durchzusetzen. Einfach nur seine Ziele zu verfolgen. Und es lässt sich ja gar nicht immer so leicht unterscheiden, ob das nur meine Ziele sind, die mir helfen, oder ob das wirklich etwas ist, was allen hilft. Wer kann denn das bitte immer so sagen? Und dann kann man sogar noch Gewalt mit der Wahrheit legitimieren. Das ist schon verrückt. Da hat sich, so wirkt das jedenfalls, nach 500 Jahren, wenn man da mal so drauf guckt, ja, die Kirche gar nicht anders verhalten als totalitäre Staaten. Das ist ja die Gefahr, die viele heraufkommen sehen, wenn man das Gebaren von Donald Trump und seinem Team sieht. Man weiß ja noch gar nicht, was draus wird, aber wir bekommen Angst, da Amerika nicht unbedeutend ist. Eine ganze Reihe anderer Leute sind schon in Vergessenheit geraten, die Erdogan heißen oder anders, die genau das Gleiche machen. Wo keiner mehr schreit. Vielleicht auch nicht mal mehr nachfragt. Lückenhafte und ausgewählte Berichterstattung. Und Martin Luther machte es gegen seine Kirche damals deutlich. Nicht, was Menschen anderen Menschen sagen über die Wirklichkeit, darf die letzte Deutungshoheit besitzen. Ist das, was für die Menschen zu gelten hat, und das Leben gelingen lassen kann. Und da hätte man sich ja offiziell gar nicht von unterschieden, nur Luther guckte tiefer. Er sagt eben, wir müssen Gott fragen, was für uns wirklich Bedeutung hat. Und jetzt gab es den Streit, weil er behauptet hat, und ihr Lieben, das habt ihr mit folgenden Themen nicht mehr getan. Ihr habt das einfach nur selbst gemacht. Ja, woran willst du das denn bitte wissen? Ganz einfach, hat er gesagt. Gott hat uns das mitteilen lassen. In der Bibel. Da ist Gott Menschen begegnet, die haben davon berichtet. Am Ende ist er sogar selbst gekommen in diese Welt. Und wir haben einen Maßstab erhalten. Nicht für jede Frage, ob ein VW Käfer jetzt 5000 Euro wert ist oder nicht. Darüber nicht. Aber viel wichtigere Dinge und ob wir grundsätzlich, wie wir grundsätzlich mit sowas umgehen, ob wir dann so ein Auto verkaufen oder nicht, darüber hat uns Gott nicht im Ungewissen gelassen, ob das für unser Leben gut ist oder nicht. Und deswegen hat Luther in der Bibel gesucht und hat gesagt, Leute, ihr müsst darauf zurückkommen. Und da man sich da nicht einigen konnte, gibt es seitdem viele Kirchen. Zunächst mal waren es dann zwei, ja, es gab ja auch die Orthodoxen noch. Heute sind daraus mehr Spaltungen entstanden schon wieder, weil immer Menschen gesagt haben dann wieder, wir müssen wieder zurück zum Ursprünglichen. Ob sie nun damit gerade ausgerechnet recht hatten oder nicht. Aber bei Luther kann man es ja heute nachprüfen. Er hatte es an vielen Stellen, sicher nicht an allen. Und nun wird uns in der Bibel ein Gott vorgestellt, der uns Menschen aufsucht. Der nicht nur erwartet, nun lebt mal vernünftig, auch wenn das vielleicht leider in unseren Predigten viel zu oft sich so anhört, sondern er ist selbst Mensch geworden. Erst ist er den Menschen schon begegnet und dann ist er selbst Mensch geworden. Hat sich verständlich gemacht, greifbar gemacht, mit uns kommuniziert, sodass wir es wirklich wahrnehmen und fassen können. Wir können an Jesus Christus abschließend sehen und wir heutzutage an den Berichten von ihm, wie Gott ist, wie Gott zu uns ist. Und dass er als der Höchste seine Macht nicht ausnutzt, um uns Menschen runterzuhalten, um uns zu steuern, wie er das will, gegen unseren Willen, so wie wir so oft manipuliert werden und ja das auch nicht wollen. Er ist als schwacher Mensch ohne Armee in diese Welt getreten. Sogar als Kind, wenn wir mal an Weihnachten denken. Und er hat die Wahrheit über uns Menschen so treffend auf den Punkt gebracht, wie niemand vor und nach ihm. Davon leben wir heute noch. Dabei sind auch Informationen, und das muss man jetzt wirklich auch sehen, da sind auch Informationen bei, die für uns nicht an jeder Stelle überprüfbar sind. Wir können weder im Nachhinein überprüfen, ob die Berichte der Bibel so stimmen, wie sie da hier aufgeschrieben sind. Das sage ich all meinen wissenschaftlichen Freunden an den Universitäten auch dann gerne mal. So zu tun, als könntest du, weil du dabei gewesen wärst, oder als ob du dabei gewesen wärst, das sagen, so war es nicht und so, ist doch auch völlig überzogen. Und dann hat Jesus noch Informationen weitergegeben, die die Menschen nicht mal so erlebt haben, die er ihnen einfach gesagt hat. Mit dem Anspruch, er ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen und hat deshalb auch mehr Durchblick. Deshalb spricht die Bibel ja von Glauben. Von Glauben. Von einer Art und Weise, in der uns Wissen zugänglich wird, ohne dass wir Menschen das mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Denn schon von Gott können wir mit unseren Sinnesorganen nichts wahrnehmen. Das ist ja so. Deshalb spricht die Bibel davon, dass es um Vertrauen geht. Wie bei allen Informationen, mit denen wir in unserem Leben umgehen, geht es hier um Vertrauen. Und die Berichte der Bibel laden uns ein, ihnen zu vertrauen, um dahinter zu kommen, wer Gott ist und wer wir sind. Nachvollziehen lässt sich das im täglichen persönlichen Kontakt mit Gott. Das kann ich nur empfehlen. Man kann diesen Gott dann in diesem Sinne auch erleben, aber man muss sich immer klar sein darüber, wie man das deutet, was man erlebt. Aber wir können es eben auch anzweifeln, dass es Gott gibt und dass er so mit uns umgeht. Man kann es anzweifeln. Und das ist das Verrückte, wovon ich behaupte, dass wir Menschen das fast nicht können. In so einer Frage würden wir Menschen doch nie an uns zweifeln lassen. Und nicht etwa die anderen versuchen, jetzt doch noch irgendwie zu überzeugen, zu manipulieren und vielleicht sogar, und das könnte er mit links, mit Gewalt dazu bringen, endlich mal die Wahrheit zu entdecken. Und Gott lässt uns Raum. Keiner von uns muss, aber jeder darf. Und ich behaupte, jeder kann. Das ernst nehmen, was wir in der Bibel lesen. Gott spielt seine Macht nicht gegen uns aus, sondern er will uns gewinnen. Das hat auch im Besonderen der römische Verwaltungschef Pontius Pilatus, der das letzte Urteil über Jesus sprechen sollte, dann so erlebt. Da gab es dann den Streit, ist Jesus nun der König der Juden? Und als Pilatus die Entscheidung treffen sollte, hat er etwas getan, was dem Tod verdient oder nicht? Da fragt er ihn, ja, was bist du denn nun? Bist du nun ein König? Und da sagt Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann hinterlässt Pilatus sich selber mit einer Frage, die seitdem durch die Weltgeschichte geht. Was ist Wahrheit? Ich finde es eine typische Frage für uns Menschen, die eben so viele Dinge nicht überblicken können. Man kann uns noch vieles als Wahrheit verkaufen. Wir müssen danach gucken, ist diese Person vertrauenswürdig? Und Martin Luther vor 500 Jahren, und da hat das mit seinem Leben verbürgt, hat sich dafür eingesetzt, dass wir Jesus Christus vertrauen können. Dass er vertrauenswürdig ist. Wenn wir nach Anhaltspunkten suchen, ob diese Quelle vertrauenswürdig ist. Dann gucken wir uns sein Leben an. Das haben Augenzeugen berichtet, ihr Lieben. Und dann hat Jesus sich lieber von uns Menschen verleumden lassen in einem abgekaterten Prozess und ist lieber gestorben an unserer Ablehnung, als sich doch mit Gewalt durchzusetzen. Ich könnte mir ein paar Legionen Engel holen, sagt er, aber das ist nicht das, was ich will. Dazu bin ich nicht gekommen. Gott hatte Jesus geschickt, um uns Menschen zu retten, um uns das Leben zu schenken. Das Leben in enger und liebevoller Gemeinschaft mit ihm. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Für uns, um aus der Welt zu schaffen, was uns von Gott trennt. Und wir sehen in ihm auch, wie tief die Liebe Gottes sein muss zu uns. Dass er seinen Sohn für uns hergibt. Für solche, die im Kleinen und Großen immer wieder andere gegen ihren Willen manipulieren. Die das nicht abkönnen, wenn einer meinen Willen nicht will. Für solche Menschen. Für Menschen, die, wenn es sein muss, alternative Fakten auf den Tisch werfen, die dann sogar noch Lügen sind, nur um die anderen umzudrehen. Für all diese Selbstherrlichkeit und diese Machtgier ist Jesus gestorben und hat sie an sich ausgehalten. Dafür, dass wir uns zum Maßstab machen, obwohl er der Maßstab ist. Und damit setzt er einen Maßstab. Damit hat er einen Maßstab gesetzt, an dem man ihn auch beurteilen kann. Dass er gute Absichten mit uns hat. Dass er der Sohn Gottes ist, in dem Gott sich zeigt, weil das menschlich nicht möglich war, was er getan hat. Das sind Fakten. Historisch belegt sind diese Informationen um ein Vielfaches besser als alle Informationen aus der antiken Welt, die wir sonst haben. Aber man muss sie nicht glauben. Das ist das Verrückte. Gott lässt uns diesen Raum. Und deswegen kann ich nur das persönlich jetzt für mich sagen, ich habe diese Fakten tatsächlich als eine Alternative entdeckt. Was wir in unserer Welt erleben, was uns begegnet, ist nicht in der Lage, unser Leben zu tragen. Deswegen habe ich mich mit meinem Leben und allem, was dazugehört, diesem Gott anvertraut, der uns Menschen so begegnet ist. Der sich mit seinem Leben ganz und gar für mich eingesetzt hat. Und nun ordne ich die Fakten von ihm aus ein. Und kann oft nachvollziehen, wie treffend die Bibel uns das beurteilt, was wir so erleben. Und ich lade dich dazu ein. Jesus ist aus dem Himmel Gottes zu uns gekommen, damit wir entdecken können, wer er ist und wer wir sind. Und so bekommen wir dann auch einen neuen Blick für unsere Welt, für jeden Menschen, auch für uns selbst. Wir können uns dann ins richtige Verhältnis setzen und müssen nicht mehr Gott spielen und der Maßstab etwa für alle Dinge sein und etwa für andere entscheiden, was sie zu tun und zu lassen hätten. Müssen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mehr alle anderen nach unserer Pfeife tanzen lassen und erst dann sind wir zufrieden. Wir haben alle unsere Machtinstrumente ja dafür. Ich habe mich früher immer auf den Boden geworfen und die Luft angehalten, bis meine Mutter machte, was ich wollte. Da sind wir sehr kreativ. Ja, bis mein Bruder gesagt hat, sie sollen mir mal eine knallen. Die kam ja bloß auf diese bescheuerte Idee. Das war so gut. Nein, wir lernen uns als Menschen gegenseitig anzunehmen und die Liebe gelten zu lassen, die Gott für jeden von uns empfindet. Und dann kommt unsere eigene Sehnsucht zur Erfüllung, so angenommen zu werden, wie wir sind und nicht, wie andere uns gern hätten. Ich möchte schließen mit einem Text vom Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein zum Thema Errare humanum est. Menschsein ist irre. Dass wir ganz Mensch sein können, dass wir angenommen und anerkannt werden, so wie wir wirklich sind und nicht nur, wie wir eigentlich sein sollten. Dass wir immer wieder neu anfangen dürfen, selbst wenn wir versagt haben. Und dass unser Leben trotz all unserer Unzulänglichkeiten einen Sinn hat. Ist das nicht irre? Wie? Errare humanum est bedeutet gar nicht, Menschsein ist irre? Naja, Irren ist menschlich.